Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. So lautet der Wochenspruch für die kommende Woche und mit diesem möchte ich Sie herzlich begrüßen. Die Ferien sind nun definitiv vorbei. Vielleicht haben Sie das mittlerweile aber schon erlebt, jetzt in den paar Tagen, wo Sie vielleicht gearbeitet haben, wo die Kinder in die Schule gegangen sind, dass Jesus Christus da ist und dass das geknickte Rohr nicht zerbrochen wird und der glimmende Docht nicht ausgelöscht. Ich denke, das ist eine Hoffnung, die wir haben und mit der wir auch gut in die kommende Woche gehen. Besonders begrüßen möchte ich Holger Zanetta. Holger Zanetta kommt von der Heilsarmee Dortmund und wird heute predigen. Vielleicht können Sie kurz nach vorne kommen, Herr Zanetta. Das vereinfacht die Geschichte ein wenig. Das war immer noch unten auf den Knopf drücken. Nee, ist an, ne? So. Sie haben leider Ihre Mütze nicht mit, habe ich bemerkt.
Das ist richtig, ja.
Ja.
Hört man mich?
Ja.
Gut.
Ich habe mir so die Frage gestellt, weil ich noch nicht so viele Berührungspunkte mit der Heilsarmee hatte. Wie wird man denn Offizier bei der Heilsarmee?
Durch Berufung. Es gibt zwei Wege. Einmal über die Offizierschule der Heilsarmee. Das entspricht einer Bibelschule. Die Heilsarmee arbeitet mit einer Bibelschule in Essen zusammen. So wie meine Frau und ich das gemacht haben, wir sind Seiteneinsteiger. Wir haben ich habe meine theologische Ausbildung im Fernunterricht gemacht, über auch diese Bibelschule in Essen. So sind wir dann, ohne die eigentliche Offizierschule der Heilsarmee zu besuchen, dann in den Offiziersdienst gekommen.
Und warum ausgerechnet Heilsarmee und nicht, ich sag mal, Gemeindepastor einer freievangelischen Gemeinde im Ruhrgebiet zum Beispiel?
Das hat mit meiner persönlichen Geschichte zu tun. Die Heilsarmee ist ja bekannt, zum einen durch ihre Musik, man sagt ja auch, die Heilsarmee hat sich um die Welt gesungen, aber auf der anderen Seite ist es auch so, die Heilsarmee ist bekannt für ihr soziales Engagement. Mhm. Und ich bin selber trockener Alkoholiker und habe einige Jahre auf der Straße gelebt. Und als Gott dann gesagt hat, ich will dich in der Heilsarmee haben, da war nur noch die Frage, geht meine Frau mit? Und das war dann für sie aber auch keine Frage. Sie spürte den Ruf genauso und so sind wir dann eben in die Heilsarmee gegangen, weil das eben der Weg war, den Gott uns gezeigt hat.
Und wo sind die Schwerpunkte Ihrer Arbeit jetzt hier in Dortmund?
Die Schwerpunkte liegen in Kinderarbeit. Wir arbeiten mit Kindern aus Migrantenfamilien, aber auch nach wie vor Obdachlosenarbeit. Meine Frau und ich gehen ein bis zweimal in der Woche mit einem Bollerwagen in die Stadt, verteilen Lebensmittel, Kaffee, Kuchen an die Leute, die da an der Straße sitzen und betteln. Dann machen wir Obdachlosenfrühstück einmal in der Woche und wir geben regelmäßig auch Lebensmittel aus, wenn die Leute zu uns kommen und nach Lebensmitteln fragen.
Also so dieses Soziale, das Diakonische steht nach wie vor auch sehr stark im Vordergrund.
Das ist der Auftrag der Heilsarmee, ja. Ohne allerdings dabei zu vergessen, dass der erste Auftrag ist, das Evangelium zu verkünden. Mhm. Aber der Gründer der Heilsarmee, der hat gesagt, wir können den Menschen nicht predigen und vergessen dabei, dass die andere Bedürfnisse haben. Wer Hunger hat, der kann eben nicht zuhören, sondern da muss erstmal das leibliche Bedürfnis gestillt werden, bevor wir dann anfangen können, über Gottes Wort zu reden. Und das machen wir nach wie vor.
Was sind denn jetzt so, ich sag mal, aktuelle Themen, die Sie besonders beschäftigen? Was sind Anliegen, für die auch jetzt unsere Gemeinde vielleicht beten kann, wenn sie sich für ihre Arbeit interessiert?
Ja, dass sich die Gemeinde dafür interessiert, merken wir seit Jahren durch die regelmäßigen Spenden, die an Erntedank kommen. Dafür nochmal ganz herzlichen Dank. Was also uns auf der Seele brennt, wir sind sehr klein hier als Heilsarmee in Dortmund. Wir haben sehr, sehr wenige Mitarbeiter. Gerade in der Kinderarbeit können wir noch Mitarbeiter gebrauchen. Das ist ein ganz wichtiges Gebetsanliegen. Aber auch die Situation, was die finanzielle Seite angeht. Im Moment überlegt man in Köln zum nächsten Jahr die Heilsarmee in Dortmund zu schließen. Ich bin dabei, im Moment ein Konzept zu entwickeln. Ich will jetzt nicht näher darauf eingehen. Ich werde nachher am Infotisch draußen sein. Wer da mehr darüber wissen möchte, kann sich auch an mich wenden. Aber das ist eben so das, wo ich einfach um ganz viel Gebet bitte, dass wir da eine Lösung finden, weil meine Frau und ich, wir glauben einfach und wir wissen es durch viel Gebet, Gott braucht, will die Heilsarmee in Dortmund noch gebrauchen. Und es wäre schlimm in einer Stadt wie Dortmund, die geistlich doch sehr dunkel ist, wenn es da die Heilsarmee nicht mehr geben würde.
Ja. Schönen Dank erstmal.
Ja, gerne.
Wir singen jetzt ein gemeinsames Lied und zwar das Lied Erweckt mich alle Morgen. Sein Wort will helle strahlen, wie dunkel auch der Tag. Diese letzten beiden Zeilen, die wir gerade gesungen haben, fassen eigentlich das Thema von heute sehr gut zusammen. In der Westfälischen Rundschau von Freitag, da gab es auf der zweiten Seite ja einen großen Artikel mit der Überschrift Was macht uns Angst? Und wenn wir über das Thema Angst nachdenken, können wir das erste Bild vielleicht mal angucken. Heute ist der 11. September. Vor 10 Jahren flogen Flugzeuge in das World Trade Center. Menschen haben Angst vor Terrorismus. Das nächste Bild. Menschen haben Angst vor Krisen. Da kann man jetzt verschiedene Wörter vorschalten. Wirtschaftskrise, akut Aktienkrise, Ehekrise, Beziehungskrise. Verschiedene Krisen, die wir bewältigen müssen, die uns gegebenenfalls Angst machen können. Das nächste Bild. Krankheiten. Hier Alzheimer. Oder nach der Krankheit kommt der Tod. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Unter der Frage, was beunruhigt die Deutschen am meisten, steht in der Zeitung, 2 Ängste übertreffen in diesem Jahr alle anderen. Beide sind durch aktuelle Ereignisse ausgelöst. Die Deutschen fürchten sich gleichermaßen vor den Kosten der Euro-Schuldenkrise wie vor Schadstoffen in Lebensmitteln. Das sind also die beiden größten Ängste zurzeit. Das mag sich in 10 Jahren wieder ändern, aber doch ist das Thema Angst präsent. Sonst würde man in der Zeitung nicht eine ganze Seite diesem Thema widmen. Dass es im Leben aber nicht nur Angst gibt, sondern auch Hoffnung, davon werden wir in der Predigt hören. Und ich möchte zu Beginn einen Text lesen aus dem Johannesevangelium, die Verse 24 bis 26 des 12. Kapitels. Und ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird es verlieren. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es erhalten zum ewigen Leben. Wer mir dienen will, der folge mir nach. Und wo ich bin, da soll mein Diener auch sein. Und wer mir dienen wird, den wird mein Vater ehren. Den wird mein Vater ehren. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du uns in dieser Welt nicht allein gelassen hast. In einer Welt voll Angst, vor Gefahren. Ich danke dir, dass du uns einen Weg aus dieser Welt herausgezeigt hast, der in dir begründet ist. Ich danke dir, dass du uns Hoffnung schenken willst, die über das, was wir hier erleben, hinausgeht. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir sammeln jetzt beim nächsten Lied die Kollekte ein und singen, wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht.
Alles sehr gut vorbereitet. Ja, zunächst mal freue ich mich, mal wieder bei Ihnen zu sein. Schon sehr lange her. Ich glaube, im Frühjahr letzten Jahres war ich das letzte Mal hier. Aber ich bin, wie auch damals, sehr freundlich aufgenommen worden. Dafür vielen Dank. Ganz liebe Grüße soll ich von meiner Frau bestellen. Sie wäre gerne heute Morgen hier gewesen. Aber bei uns muss der Gottesdienst ja auch laufen heute Morgen. Aber ganz herzliche Grüße. Noch ganz kurz, was ich eben vergessen habe. Am Infotisch hinten wird nachher werden Flyer von uns ausliegen. Und ich habe da eine Liste, wo jeder seine E-Mail-Adresse eintragen kann, der einen Rundbrief von uns regelmäßig bekommen möchte. Der Predigttext für heute steht im Buch Jesaja, Kapitel 29, die Verse 17 bis 24. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Wohlan, es ist noch eine kleine Weile, so soll der Libanon fruchtbares Land werden, und was jetzt fruchtbares Land ist, soll wie ein Wald werden. Zu der Zeit werden die Tauben hören die Worte des Buches, und die Augen der Blinden werden aus Dunkel und Finsternis sehen. Und die Elenden werden wieder Freude haben am Herrn, und die Ärmsten unter den Menschen werden fröhlich sein in dem Heiligen Israels. Denn es wird ein Ende haben mit den Tyrannen und mit den Spöttern aus sein, und es werden vertilgt werden alle, die darauf aus sind, Unheil anzurichten, welche die Leute schuldig sprechen vor Gericht und stellen dem nach, der sie zurechtweist im Tor und beugen durch Lügen das Recht des Unschuldigen. Darum spricht der Herr, der Abraham erlöst hat, zum Hause Jakob: Jakob soll nicht mehr beschämt dastehen und sein Antlitz soll nicht mehr erblassen. Denn wenn sie sehen werden, die Werke meiner Hände, seine Kinder in ihrer Mitte, werden sie meinen Namen heiligen. Sie werden den Heiligen Jakobs heiligen und den Gott Israels fürchten. Und die, welche irren in ihrem Geist, werden Verstand annehmen, und die, welche murren, werden sich belehren lassen. Amen. Es geht heute Morgen, wie wir schon gehört haben, um Angst, um Hoffnung, um Veränderung, wie wir das auch eben in dem Lesungstext schon gehört haben, aus dem Johannesevangelium. Es geht darum, dass wir uns verändern lassen können, dass wir unsere Angst überwinden und zur Hoffnung kommen. Dieser Bibeltext ist in der Lutherbibel mit den Worten "die große Wandlung" überschrieben. Und ich denke, es ist wirklich eine große Wandlung, die der Prophet Jesaja da ankündigt. Eine grundlegende Veränderung der bestehenden Verhältnisse, nach der es den Menschen seiner Zeit erheblich besser gehen soll. Ich muss zugeben, im Moment kann ich mich über diesen Text gar nicht so richtig freuen, weil ich nicht weiß, ob bei uns auch wieder eine Riesenveränderung ansteht im nächsten Jahr. Außerdem bin ich solchen Versprechungen gegenüber oft sehr skeptisch. Manchmal denke ich, ich habe das auch schon erfahren, jetzt nicht beim Bibelwort, aber generell, dass es bloß leere Versprechungen sind. Das ist das eine. Und das zweite ist, ob ich eine so große Wandlung, eine so große Veränderung überhaupt will. Mir sind manche der grundlegenden Veränderungen, die ich im Laufe meines Lebens mitgemacht habe, noch sehr nahe. Die Wechsel der Stelle als Heilsarmee-Offizier. Dazu gehört das Aufgeben und Zurücklassen des Hauses, der Gemeinde. Der Gemeinde, die auch Heimat gewesen ist. Das Lösen von Beziehungen, die gewachsen sind, und das Zurücklassen von dem bisher gelebten Leben. Ein Lebensabschnitt ist zu Ende gegangen und unwiederbringlich dahin. Und dann kommt ja das Aufbrechen in das unbekannte Neue. Die Unsicherheiten und Ängste beim Eintritt in die neue Welt. Was sind das für Menschen, die mich da erwarten? Werden sie mich bei sich aufnehmen, mich mit meinen Eigenheiten aushalten? Werde ich ankommen und meinen Platz finden? Sie werden sich wahrscheinlich an vergleichbare Veränderungsprozesse in Ihrem Leben erinnern und auch an die Gefühle, die Sie dabei empfunden haben. Das ist ein Zustand so zwischen dem noch nicht sein und dem nicht mehr haben. Da gibt es viele Beispiele. Wie war es beim Abschluss der Schulzeit und dem Eintritt ins Berufsleben? Oder als Sie sich entschlossen haben, nicht mehr allein zu leben, sondern ganz eng mit einem anderen Menschen zusammen. Und dann vielleicht, als das erste Kind geboren wurde. Da hat man gerade die Zweierbeziehung so richtig hintereinander und dann kommt da ein Dritter. Und das wird oft zu einer Belastungsprobe. Oder vielleicht die Älteren, als sie das letzte Mal von der Arbeit nach Hause gekommen sind und von da an Rentner waren. Oder haben die meisten auch schon erlebt, wie war es, als ein lieber Mensch sterben musste? Ich denke, Sie haben alle schon eine oder gar mehrere dieser Situationen durchlebt und auch durchlitten. Ich denke, dass auch Sie die Erfahrung gemacht haben, Veränderung, Wandlung verlangt Opfer. Und manchmal sogar große Opfer. Veränderung, Wandlung kostet Kraft. Es geht oft bis an die Grenzen der Kraft. Und manchmal fragt man sich danach, woher habe ich diese Kraft bloß genommen? Woher kam diese Kraft, um das alles durchzustehen? Dann ist aber auch die andere Seite da. In jeder Veränderung, in jeder Krise steckt auch eine Chance, die Möglichkeit, Altlasten zu entsorgen, einen Neuanfang zu wagen. Ohne Wandlung, ohne Veränderung, ohne das Durchstehen einer Krise, ohne das Entdecken der Chance, ohne das Loslassen der Altlasten, ohne das Wagnis des Neubeginns gibt es kein Wachstum. Gibt es kein Reifen, keine Frucht des Lebens, gibt es keine Lebensernte. Das haben wir auch vorhin in der Lesung gehört. Jeder von uns, Sie und ich, haben im Leben eine große Aufgabe zu erfüllen, die Gott in uns hineingelegt hat, die entdeckt und erfüllt werden soll. Und dazu braucht es Veränderung. Nur durch Wandlung und durch Loslassen, durch Neuanfangen, nur durch Wachsen und Reifen werde ich zu meiner Bestimmung finden. Wandlung, Veränderung gehört zum Leben. Ich glaube sogar, dass das ganze Leben aus Veränderung besteht. Aber wenn das stimmt, was ich sage, wenn Wandlung zum Leben gehört, wenn die Lebendigkeit des Lebens gerade darin zum Ausdruck kommt, warum versuche ich dann in meinem Leben Veränderungen zu vermeiden? Warum tue ich mich so schwer, Wandlungen zu bejahen und mich auf Veränderungen einzulassen? Vielleicht hängt das damit zusammen, dass ich in mir eine große Sehnsucht nach Dauer und Beständigkeit spüre. Vielleicht geht es Ihnen ähnlich. Die Sehnsucht nach Dauer und Beständigkeit ist eine sehr frühe und sehr tiefe in uns. Die verlässliche Wiederkehr des Gewohnten und Vertrauten in unserer Kindheit ist ungemein wichtig. Sie ermöglicht uns erst die Entfaltung unseres Gedächtnisses, unserer Fähigkeit, Erfahrungen zu machen und zu verwerten. Sie ermöglicht es die Entfaltung unserer Liebesfähigkeit. Sie ermöglicht uns, Vertrauen und Hoffen zu lernen und ist somit unerlässlich für unsere Orientierung in der Welt. Wie tief dieses Bedürfnis nach Dauer und Beständigkeit in uns ist, ist uns nicht immer bewusst. Wir erleben es aber sofort, wenn Vertrautes, Gewohntes, für unveränderlich Gehaltenes sich plötzlich zu ändern beginnt oder gar beginnt aufzuhören, droht nicht mehr zu existieren. Und dabei werden wir uns schnell unserer eigenen Vergänglichkeit bewusst. Dagegen versuche ich mich abzusichern, gegen die Angst vor der eigenen Vergänglichkeit in mir. Ich spüre in mir die Neigung, alles beim Alten zu belassen und Veränderungen nach Möglichkeit zu vermeiden. Denn Veränderungen aller Art stören, verängstigen, verunsichern mich. Sie erinnern mich an meine eigene Vergänglichkeit, der ich so weit wie möglich entgehen will. Ich spüre in mir die Versuchung, an meinen Meinungen, Einstellungen, Erfahrungen, Grundsätzen und Gewohnheiten festzuhalten. Ich versuche, Veränderungen zu unterbinden, aufzuhalten oder einzuschränken. Und von daher berührt mich Jesajas Ankündigung einer großen Wandlung, einer grundlegenden Veränderung der Verhältnisse sehr unangenehm. Auf der anderen Seite spüre ich so in meinem Innersten, dass dieses Festgelegtsein mich auch nicht nur froh sein lässt und ich ganz gerne freier und aufgeschlossener wäre. Aber wie kann ich nun umgehen mit meiner Sperre gegen Neuerungen, Veränderungen, Wandlungen? Wie kann ich umzugehen lernen mit meiner Abwehrhaltung gegenüber Veränderungen? Wie kann ich so mit meiner Abwehrhaltung und mit meiner Angst umgehen, dass ich ein wahrhaft glücklicher und von innen heraus zufriedener Mensch werde? Oder mit den Worten Jesajas, wie kann ich so mit meiner Abwehrhaltung gegenüber Wandlungen und meiner Angst vor Veränderungen umgehen, dass das Land meines Lebens, fruchtbares Land, ja ein Wald wird, dass ich mich freuen und dem Herrn fröhlich sein kann? Das eine, von dem ich meine, dass es nur helfen könnte mit meiner Abwehrhaltung und meiner Angst vor Vergänglichkeit und Tod besser umzugehen, ist möglicherweise, dass ich Abwehrhaltung und Angst als etwas zu mir Gehöriges, mir Eigenes betrachte. Denn nur was ich annehme, kann ich auch verändern. Wenn ich zum Beispiel an mir feststelle, dass ich Neuem erst einmal mit einem Vorurteil begegne, dass ich lieber festhalte an dem, wie es früher war, in der guten, alten Zeit, obwohl ich selber ganz genau weiß, dass die alte Zeit beileibe nicht immer nur gut war. Und ich versuche, neuen Erfahrungen auszuweichen und mich dabei ertappe, dass ich versuche, neue Erfahrungen umzudeuten und anzugleichen an Bekanntes. Oder wenn etwas anders abläuft als geplant. Wenn ich merke, dass es mir schwerfällt, mich auf die veränderte Situation einzustellen. Oder wenn ich einem anderen meine Regeln aufzwingen will. Wenn ich in einer Auseinandersetzung um jeden Preis Recht behalten und mich durchsetzen will, obwohl der Anlass des Streites möglicherweise in keinerlei Verhältnis steht zu der Heftigkeit, mit der er geführt wird. Und dass ich mir dann bewusst mache, was passiert denn da gerade mit mir? Was ist denn jetzt gerade wieder mit mir los? Spielt mir da mein Wunsch nach Beständigkeit und Dauer, meine Angst vor Vergänglichkeit und Tod und mein Wunsch, mich dagegen abzusichern, nicht schon wieder einen Streich? Bin ich nicht gerade wieder im Begriff, in meine alte Falle hineinzutappen? Muss ich vielleicht hineintappen? Ich glaube, nein, ich muss nicht hineintappen. Ich werde das, was jetzt dran ist, in aller Ruhe und ohne Berührungsängste anschauen und dann werde ich weitersehen. Und das Zweite, von dem ich meine, dass es mir helfen könnte mit meiner Abwehrhaltung gegenüber Veränderungen und meiner Angst umzugehen, ist den Blick zu richten auf eine Veränderung, auf eine Wandlung von einer Größe, von einem Ausmaß, von einer Ungeheuerlichkeit, dass es selbst der Prophet Jesaja sich nicht hätte träumen lassen. Diese ungeheuerliche, jedes menschliche Maß übersteigende, alles von Grund auf verändernde, revolutionäre Wandlung ist die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Eine größere Wandlung gibt es nicht. Sie kann höchstens vielleicht noch übertroffen werden von der verheißungsvoll darin angelegten Auferstehung aller von den Toten. Die Auferstehung Jesu Christi von den Toten ist deshalb die größte aller Wandlungen, weil sie auch noch den Tod der Wandlung unterwirft. Nun bleibt nichts mehr, wie es ist. Selbst der Tod muss sich der Wandlung der Lebendigkeit des Lebens aussetzen. Auch da, gerade da, wo alles unerschütterlich fest, unbeweglich zu sein schien, Tod eben, da ist Bewegung hineingekommen, ist Veränderung, ist Wandlung möglich. Und ich bin zuversichtlich, wenn uns beides gelingt, uns das Aber, die Abwehr in uns gegen Veränderungen und Neuerungen bewusst zu machen und zuzulassen und hinter unserem Aber, hinter unserer Abwehr die Angst vor Vergänglichkeit und Tod wahrzunehmen und anzunehmen und dabei den Blick festgerichtet zu halten auf die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Dann werden Veränderungen, Neuerungen und Wandlungen das Angstmachende verlieren. Dann werden wir es immer wieder erleben, dass wir uns leichter auf anstehende Veränderungen einlassen können. Dann wird es uns auch leichter gelingen, eigenes, ans Herz gewachsenes preiszugeben und loszulassen, wenn es seine Zeit gehabt hat. Und dafür die Chance für uns zu nutzen, die in dem Wandlungsprozess verborgen ist und darauf wartet, von uns entdeckt und ergriffen zu werden. Dann werden wir auch besser mit unserer Angst, die unter anderem auch durch die Medien geschürt wird, dann werden wir auch besser mit unserer Angst vor dem Tod umgehen können, weil wir spüren, wie in uns Leben gegen den Tod heranwächst und heranreift, wie das Land unseres Lebens fruchtbarer wird und zu einer Lebensernte heranwächst, an der wir viel Freude haben und im Herrn fröhlich sein können. Amen.
Ich weiß nicht, was dich beschwert. Ich weiß nicht, was dir Sorge macht, wo du Angst hast. Ich kenne mich nur selber und weiß, dass ich jeden Tag immer wieder neu in der Gefahr stehe, von irgendwelchen Ängsten, ob es große oder kleine sind, überwältigt zu werden. Und dann hilft der Blick auf Jesus. Dann hilft der Blick auf Jesus. Und das ist das, was wir jetzt machen. Wenn wir sagen, wir machen eine Anbetungszeit, dann reißen wir hier doch kein Programm ab. Dann ist es unsere Chance als Gemeinde, uns vor Gott zu stellen, der Einzige, der uns die Kraft gibt, nachhaltig unsere Ängste zu überwinden, unsere Sorgen zu überwinden, uns selber nicht so wichtig zu nehmen, weil er derjenige ist, der das Zentrum ist, weil er derjenige ist, auf den wir gucken können, auf ihn und auf Jesus. Darum laden wir euch ein, jetzt auf Jesus zu schauen und nehmt eure Sorgen jetzt in dem Sinne mit, dass ihr dann einfach mal dabei bedenkt, was sind denn diese Sorgen angesichts von Jesus, dessen, was er getan hat, dessen, was er für dich tut, jeden Tag. Und du wirst merken, du kannst die Sorgen loslassen, in den Liedern, in den Gebeten. Das wünschen wir uns für uns selbst natürlich, aber auch für euch. Wir bitten euch dazu aufzustehen.
Ich komm an deinem Tisch, ich komm. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leiden, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere Treue ewigen Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer.
Ich möchte eigentlich nur noch mal ganz kurz den Vers vom Anfang vorlesen, weil ich finde, dass er zu diesem ganzen Gottesdienst sehr gut passt. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Vielleicht fühlen wir uns auch manchmal wie ein geknicktes Rohr, aber Jesus wird es wieder aufrichten.
So, guten Morgen zusammen. Ihr wisst, Dirk und ich sind total begeistert von Ehe und wir wollen euch auch gerne wieder für einen Ehekurs begeistern. Wir haben erfahren, dass das einfach eine tolle Sache ist. Viele Ehepaare haben das mit uns erfahren und wir haben die gebeten, uns heute dabei zu unterstützen. Und deshalb bitte ich die jetzt nach vorne. Die wissen nicht so ganz, was auf sie zukommt, aber traut euch, vielleicht hilft ein Applaus. So, das sind alles ehemalige Teilnehmer. Jetzt nicht unbedingt immer so komplett als Ehepaar. Und wir haben so ein ganz kurzes Spiel für die vorbereitet. Die entscheiden jedes Mal nach einer Behauptung von Dirk oder mir, was zutreffend ist. Wir machen eine Proberunde. Ihr fangt immer in der Mitte an. Vielleicht versucht ihr, obwohl ihr sechs seid, euch mittig zu stellen. Nein. Und ihr Lieben, ihr habt da das Ja, ihr habt hier das Nein. Und wenn es für euch nicht ganz sofort zu entscheiden ist, dann bleibt ihr in der Mitte stehen. Jetzt möglichst nicht jedes Mal. Also, ich mache so eine Proberunde und frage einfach mal, wer hat ein ausgesprochenes Herz für kleine Dackel? Kleine Dackel. Okay, das habt ihr ganz toll gemacht und jetzt kommen wir zu den Fragen vom Ehekurs. Bitte stellt euch wieder in die Mitte. Ich fange an. Die erste Behauptung lautet, natürlich hatte mein Mann die Idee, am Ehekurs teilzunehmen. Wow. Danke. Sammelt euch bitte wieder in der Mitte.
Die zweite Frage geht schon ein bisschen mehr in den Inhalt. Wir führen heute sehr intensive Gespräche in der Ehe.
Ja. Das nächste ist, wir sprechen wieder mehr über uns. Ist okay. Die nächste Frage heißt, ich bin mit einem Nashorn verheiratet. Jetzt nicht der Figur nach, sondern mehr das Temperament. Ich bin mit einem Nashorn verheiratet.
Igel. ihr seht, es gibt auch was zu lernen im Ehekurs. Nicht nur Spaß, aber sehr viel Spaß. Kommt immer dabei raus. Okay. Wir streiten immer noch, aber jetzt können wir es besser.
Seit dem Kurs sind wir immer einer Meinung.
Wir haben immer unsere Hausaufgaben gemacht. Oh.
So, ich habe an meinem Partner etwas Neues entdeckt.
Ich denke, diese Frage passt auch zu dem Gottesdienst heute ziemlich gut. Man gibt sich vielleicht ab und zu, wenn man Angst hat vor anderen Sachen, mit dem zufrieden, was schon ist und bleibt gerne so. Und der Kurs soll auch dazu aufbrechen, Neues zu entdecken, bei mir und bei meinem Partner. Ich glaube, das ist ein wichtiges Anliegen auch, weil Gott hat eine Fülle geschenkt für ihn und Spaß geschenkt und hat das so geplant. Und das kommt immer dann zur Entfaltung, wenn ich auch bereit bin, immer wieder Neues zu entdecken und das Abenteuer einzugehen. Und das freut uns am meisten, wenn Leute auch immer wieder Neues entdecken. Ja, wir laden alle gerne ein, zu kommen. Wenn ihr mögt, dürft ihr euch gerne wieder setzen. Wir danken euch ganz herzlich. Lad du mal ein, dann machen wir das mit dem Essen. Ne?
So laden wir euch auch jetzt wieder ein. Sonntag in 2 Wochen geht es los. Abends ab 7:30 bei uns. Wir stehen gleich noch mal da vorne. Da ist so ein kleiner Tisch dekoriert. Wer uns ansprechen möchte, kann das gerne tun. Sonst könnt ihr auch diskreter per E-Mail, per Telefon uns erreichen. Wir freuen uns, wenn noch jemand Lust hat, sich wieder dafür begeistern zu lassen.
Um sich für solch einen Ehekurs zu qualifizieren, muss man zunächst etwas anderes getan haben. Ich habe das vor 15 Jahren knapp getan. Man muss erst mal heiraten. Und da freuen wir uns, dass Jennifer und Mario bei uns in der Gemeinde heiraten wollen. Und das mit dem Ehekurs, das hat noch Zeit. Herzliche Einladung am 1.10. hier in der Gemeinde. Wer Lust hat, danach gibt's noch Kaffee und Kuchen. Und Sekt, glaube ich. Alle sind herzlich eingeladen. Dann gibt es noch einige weitere Ansagen, die ich kurz nennen möchte. Im Großen und Ganzen finden Sie auch die wichtigen auf dem Zettel. Heute Abend ist Abendmahlsgottesdienst. Es werden auch neue Gemeindemitglieder aufgenommen. Am 15. September, Donnerstag um 19 Uhr, findet im Café Q der Themenabend Hilfe, meine Eltern werden älter statt. Auch ein interessantes Thema. Ansprechpartner hierfür ist Stefan von Dewitz, wenn es da noch Fragen gibt. Der farbige Gottesdienst findet am 2. Oktober statt mit dem Thema Ein dickes Dankeschön. Und das ist Erntedank. Sie hatten das vorhin kurz angesprochen. Nächsten Sonntag wollen wir in der Gemeinde gemeinsam essen. Und Als Vorgeschmack liegen draußen solche Muffins aus. Jeder ist herzlich eingeladen, solch einen Muffin zu verspeisen. Und wer jetzt schon sagen kann, dass er gerne nächste Woche teilnimmt, der meldet sich bitte bei Heike Klute. Es muss auch nichts mitgebracht werden, sondern das Essen wird zentral organisiert. Dann haben wir eine Postkarte bekommen, eine Postkarte aus Frankreich. Und zwar ist die Postkarte von Hanna und Tobias. Hanna und Tobias gehen in den Living Room und Hanna ist an Krebs erkrankt. Und sie ist jetzt geheilt und ist zur Kur. Und sie schreibt an die Gemeinde: Liebe FEG Dortmund, wir möchten uns bei euch für die treue Unterstützung mit Gebeten und Gedanken bedanken. Das hat uns in der schweren Zeit geholfen. Viele Grüße aus dem Kuraufenthalt, Hanna und Tobi. Und ich denke, das ist auch mal ein Applaus wert, dass Gott Heilung gibt. So, ich glaube, ich habe alles. So ganz sicher bin ich mir nicht, aber es war heute ein bisschen durcheinander. Was machen wir jetzt? Im Anschluss an den Gottesdienst, wie gesagt, Muffins essen. Nächste Woche gibt's wieder Kaffee und es gibt auch die Möglichkeit, für sich beten zu lassen. Wir hatten das Thema Angst, Veränderung. Wenn jemand Angst hat vor Veränderungen vielleicht, dann ist es eine Chance, auch mit jemandem zu sprechen, darüber zu beten und sich auch von Gott wieder neu auftanken zu lassen. Dazu also herzliche Einladung. Jetzt singen wir zum Abschluss das Lied Geh unter der Gnade als Segenslied und ich bitte Sie dazu aufzustehen.
Segen in seinem Frieden.
Amen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagnachmittag.